schon viele Schafe und viele Hirten gesehen. Wenn man so ein bisschen im Internet guckt, dann findet man nette, witzige Bilder so über Schafe. Also Schaf oder Unschaf. Man kann auch finden, wenn Schäfer Humor haben. Oder Mäh, du hast mir gar nichts zu befehlen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gesehen. Manche zählen ja Schafe, wenn sie schlafen wollen. Ich will Nummer eins sein. Nein, ich will Nummer eins sein. Jungs, hört doch auf zu streiten und lasst ihn zählen, sonst kann er ja gar nicht einschlafen. Ich habe ja schon geschlafen. Und das ist natürlich ein richtig böser Spruch. Bei vielen Schafrassen ist der natürliche Herdentrieb durch Zuchtwahl verstärkt worden, um sie besser manipulierbar zu machen, sodass auch große Herden von einem Schäfer zu beherrschen sind. Die Parallelen in der Politik sind unübersehbar. Und wenn Sie in Salzburg in den Zoo gehen, können Sie folgende Charakterköpfe vielleicht auch finden. Ja. Gibt aber auch nette Schäferwitze. Es war einmal ein Schäfer, der in einer einsamen Gegend seine Schafe hütete. Plötzlich tauchte in einer großen Staubwolke ein nagelneuer grauer Audi Quattro auf und hielt direkt neben ihm. Ein junger Mann in Brioni-Anzug, Cerruti-Schuhen, Ray-Ban, Sonnenbrille stieg aus und fragte: Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie auf der Weide haben, kriege ich dann eins? Der Schäfer schaute sich den jungen Mann an, seine große Herde, und sagte: Geht in Ordnung. Der junge Mann geht ins Internet, scannt die Gegend, öffnet 60 Excel-Tabellen, druckt einen 150-seitigen Bericht, dreht sich um zu dem Schäfer und sagt: Sie haben hier genau 742 Schafe. Stimmt. Suchen Sie sich eins aus. Der junge Mann nimmt eins und lädt das Tier ein. Der Schäfer schaut ihm zu und sagt: Wenn ich Ihren Beruf errate, kriege ich dann mein Tier wieder zurück? Der junge Mann antwortet: Klar, warum auch nicht? Der Schäfer sagt: Sie sind Berater in einer Unternehmensberatung. Also ich habe keine Ahnung, ob es hier jemand gibt, gell? Das ist richtig, woher wissen Sie das? Ganz einfach, erklärte der Schäfer. Erstens kommen Sie, ohne dass ich Sie gerufen habe. Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung dafür haben, dass ich erfahre, was ich schon weiß. Und drittens, ehrlicherweise haben Sie keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Und jetzt geben Sie mir meinen Hund zurück. Die Geschichte vom verlorenen Schaf, die haben uns gerade noch gefehlt. So mögen die Leute aus der religiösen Oberschicht gedacht haben, als sie sahen, wer zu Jesus kam. Schwester Rebecca wird uns jetzt diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, aus Lukas 15 vorlesen.
Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften: Mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis: Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die in ihren eigenen Augen gerecht sind.
Gesucht, gefunden, ein Schaf auf Abwägen, eines, das verloren ging. In der Bibel wird das Schaf immer wieder mal als Bild für den Menschen gebraucht. Das ist ja nicht so sehr schmeichelhaft. Wir sagen ja manchmal auch, du dummes Schaf. Und so können wir vielleicht den kleinen Buben verstehen, der im Kindergottesdienst gesagt hat, ich will kein Schaf des guten Hirten sein. Ja, warum nicht? Ich will ein Löwe des guten Hirten sein. Schafe sind halt keine Wappentiere. Schafe machen nicht sehr viel her. Schafe gelten als dumm. Wahrscheinlich kennen viele von uns die Bilder von dem Maler mit dem Beinamen Bauern Bruegel. Peter Bruegel malte ja viele dörfliche Szenen. Und eines Tages bei einer Festivität fragte ihn ein Edelmann spöttisch, tut es Ihnen nicht manchmal weh, dass Sie eine so entsetzliche Jugend hatten? Ich hörte, Sie haben stumpfsinnige Schafe jahrelang gehütet. Bruegel schaute sich den Spötter scharf an und dann sagte er, wissen Sie, bei den Schafen, da lernt man das Leben. Und vor allem erkenne ich seitdem jeden Schafskopf auf den ersten Blick. Schafe ohne Hirten, schutzlos. Sind wir nicht auch oft schutzlos und unser Leben doch sehr zerbrechlich? Schafe ohne Hirten sind wilden Tieren ausgeliefert. Unser Leben ist auch manchen zerstörerischen Mächten ausgeliefert. Schafe ohne Hirten sind orientierungslos. Und ehrlich, wir kennen doch den Weg in die Zukunft auch nicht. Wir wissen ja nicht mal, was morgen sein wird. Eins, das verloren ging. Bei uns war es ein besonders nettes, gell? Pauli. Wenn man was verloren hat, ist das ja sehr lästig und manchmal auch furchtbar ärgerlich und nervig. Also, ob das jetzt der Schlüssel ist, den man verliert und sucht, oder der Geldbeutel, ein wichtiges Dokument, eine Adresse, eine Fahrkarte. Sie merken schon, ich weiß auch, wovon ich rede. Und wenn man es mal freundlich formuliert, gibt es ja manche unter uns, die sind ziemlich geübt im Suchen. Andere vielleicht weniger, aber alle kennen wir wohl dieses Gefühl, wie das ist, wenn man was sucht, was man verloren hat. Bei manchen Dingen ist es uns egal, aber manches ist uns unersetzlich. Was ist mir unersetzlich? Man verliert ja im Leben nicht nur Dinge. Man kann ja im Leben auch Menschen verlieren. Menschen verlieren durch den Tod oder durch eine Entzweiung, durch einen Streit. Menschen verlieren, das ist viel schlimmer als nur Dinge verlieren. Aber wohl noch schlimmer ist, wenn es einem so geht, dass er sagen muss, I feel lost inside myself. Ich habe mich selber verloren. Meine Würde, mein gutes Gewissen, ich habe die Beziehung zu mir selber verloren. Da war so viel Arbeit, da war so viel Stress, da war so wenig Schlaf. Ich bin irgendwie gar nicht mehr bei mir. Manchmal kann man die Beziehung zu sich selber auch dadurch verlieren, dass man eine ungute Abhängigkeit von einem anderen Menschen hat. Menschen verlieren sich selber und merken es vielleicht nicht mal. Und wie ist das bei mir? Die größte Tragik aber ist, wenn ein Mensch Gott verliert. Wenn man im Lauf seines Lebens das Ziel verloren hat. Gott, der sagt, ich will, dass dein Leben gelingt, dass es glückt, dass du glücklich wirst. Manche verlieren Gott auf dem Weg aus der Kindheit hinaus ins Erwachsenenleben. Manch einer hat Gott verloren durch irgendein schlimmes Ereignis oder einfach so, durch den Trott des Alltags. Manchem entgleitet der Glaube an ihn so, wie auf diesem Bild einem der Sand zwischen den Fingern zerrinnen kann und man merkt es nicht mal. Natürlich, manch einer hat auch nie wirklich was von Gott gehört. Und vielleicht auch mancher von uns hat Glauben gesucht. Und dann war es so anders, dann hat es nichts gebracht. Man hat aufgehört, weil man enttäuscht war. Eines, das verloren ging. Einer, ein Mensch, der Gott verloren gegangen ist. Glücklicherweise geht diese Geschichte von Jesus weiter. Einer, der mich sucht. Jesus erzählt von diesem guten Hirten. Und das war doch richtig bewegend, wie der Hirte hier herumging und immer gerufen hat, Pauli, wo bist du? Pauli, wo steckst du denn? Ein guter Hirte, der alle Zeit und alle Kraft aufwendet, um dieses eine zu suchen. Eigentlich könnte man doch sagen, also ehrlich, 1% Verlust, das muss doch drin sein, oder? Das ist doch ein belämmerter Einfall. 99 in der Wüste mit den Hunden alleine lassen, um den einen nachzugehen. Aber dieses eine ist wertvoll in den Augen des Hirten. Du hast mir gerade noch gefehlt. Und der Unterton in diesem Sätzchen kann ja wirklich sehr verschieden sein. Also der, die hat mir gerade noch gefehlt. So sagt es dieser Hirte hier nicht. Er sagt es voller Liebe, voller Sehnsucht. Du, gerade du fehlst mir. Dich habe ich vermisst in meiner großen Schar, auch wenn du vielleicht ein schwarzes Schaf bist. Gott will auf mich, Gott will auf jeden von uns in seinem Himmel nicht verzichten. Einer, der mich sucht. Er sucht, bis er es findet. Für mich ist das das schönste Wort in dieser Geschichte, dieses Wörtchen bis. Dieser Hirte gibt nicht auf. Gott gibt nicht auf, Gott schiebt uns nicht ab, er geht uns nach. Und er wartet auch nicht, bis das Schaf oder bis wir zu ihm kommen. Jesus sucht. Deshalb ist er Mensch geworden. Deshalb haben wir Weihnachten gefeiert. Jesus kam auf diese Erde und hat den Menschen erzählt von Gott, von der Heimat bei Gott. Er sucht leidenschaftlich. Und seine Leidenschaft ist so groß, dass sie ihm Leiden schafft. Dass er für die Menschen stirbt. Seine Leidenschaft nimmt mein Leid auf sich. Die Last meines Lebens, meine Krankheit, meinen Tod, meine Sünde, die mich in den Augen Gottes unannehmbar macht, die mich von Gott trennt. Und dann geht Jesus an dieses Kreuz, das feiern wir ja dann an Ostern, Karfreitag, und stirbt freiwillig, um meine Lebensschulden bei Gott zu bezahlen. Jesus sucht den einen. Und deshalb können wir das ganz persönlich nehmen. Das gilt für jeden von uns, so wie wir heute Morgen hier sitzen. Jesus sucht ganz persönlich mich. Und er macht das in unserem Leben sehr verschieden. Vielleicht ist in unserer Familie jemand, der betet. Das ist so ein Suchen von Gott. Oder vielleicht erinnern Sie sich an irgendeine Religionsstunde, so ein Highlight. Jesus sucht. Oder aber er lässt uns irgendetwas widerfahren. Da sind wir dem Unfall doch entkommen. Oder die Diagnose war doch nicht so schlimm. Jesus sucht. Jesus sucht uns, jeden Einzelnen. Er will gern in einer Beziehung zu uns leben. Hat mal einer zu einem Pfarrer gesagt, also der hat es ja wohl nötig, der rennt ja hinter den Menschen her. Da sagte der Pfarrer, nein, er hat es nicht nötig. Aber wir, weil wir ohne Jesus verloren sind und weil wir ihm unvorstellbar wertvoll sind. Einer, der sucht, und noch das Letzte, wer sich finden lässt. Jesus erzählt diese Geschichte verschiedenen Leuten. Da waren diese Steuereinnehmer, da waren diese verrufenen Leute, in der Bibel werden die auch Sünder genannt, und da waren die Vornehmen, die Edlen, die Guten, die Pharisäer. Also diese Steuereinnehmer, die arbeiteten ja mit der römischen Besatzungsmacht zusammen, die gingen den Leuten an die Wolle und deshalb mochte man sie gar nicht. Sie waren verachtet und gehasst. Und dann waren da diese Sünder, die Gesetze des jüdischen Glaubens nicht einhielten. Heute würden wir vielleicht sagen, Leute, die sich unmoralisch verhalten, deren Sünden man in einem langen Sündenregister aufschreiben kann. Also sozusagen solche schwarzen Schafe in der Gesellschaft. Also die Steuern hinterziehen, die Trittbrettfahrer, die auf Kosten von den anderen Soziales abkassieren, die sich unrechtmäßig bereichern, die irgendwelche Umweltsünden auf sich laden, eben die schwarzen Schafe. Aber es gibt ja nicht nur schwarze Schafe in der Gesellschaft, es gibt wahrscheinlich in fast jeder Familie ein schwarzes Schaf. Das ist doch schön, gell? Also irgendeiner, der halt nicht so ins Schema passt, vielleicht den falschen Beruf oder den falschen Partner hat, schwarze Schafe. Diese schwarzen Schafe, diese Steuereinnehmer, diese Sünder, die waren von Jesus angezogen. Warum? Weil Jesus so anders war. Er hat sie nicht verachtet. Er hat sie nicht abgelehnt. Nein, er hat sich nicht mit ihrer Sünde solidarisiert. Das nicht. Aber er hat sie geliebt. Und deshalb kamen diese Leute zu Jesus, weil sie wussten, den brauchen wir. Ich brauche diesen Jesus. Und dann waren da aber eben auch die anderen, nicht die schwarzen Schafe, sondern die Edelschafe. Die Mitglieder der geistlichen Oberklasse, die dachten, sie haben ihr Schäfchen bei Gott schon im Trockenen. Denn schließlich leben sie nach der Methode Treue, Recht und Scheue niemand und sind anständige Leute. Die rümpften über diese Zöllner und Sünder die Nase. Sie wussten nicht, dass sie diesen Jesus auch brauchen. Denn sie waren in ihren eigenen Augen recht, gerecht. Aber Jesus schaut tiefer. Er schaut tiefer in die verborgene Schuld. Und zwar nicht nur in die verborgene Schuld bei den Zöllnern, bei den Sündern, sondern auch bei den Pharisäern und bei uns allen, bei allen Menschen. Wir bleiben Gott nämlich unser Leben schuldig. Gott hat uns das Leben geschenkt. Jede Stunde, jeden Atemzug hat er uns geschenkt. Deshalb schulden wir ihm eigentlich jede Stunde unseres Lebens, unsere Kraft, unsere Gaben. Und dann können wir uns fragen, und wie viel davon verbrauche ich nach meinem eigenen Gusto und wie ich es mir vorstelle? Wie viel bleibe ich Gott schuldig? Wie viel Liebe? wie viel Liebe bleibe ich auch Menschen schuldig. Ich vermute, dass wir uns da alle irgendwo wiederfinden. Und zwar nicht nur einmal in der Woche, sondern jeden Tag. Auch wer denkt, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ist in den Augen dieses heiligen Gottes schuldig. Auch wer ganz recht leben will, braucht diesen Hirten. Und dieser Hirte Jesus sucht. Wer sich finden lässt. Pauli wurde gefunden. Warum? Pauli hat gerufen, mäh. Ich darf auch rufen zu Jesus. Vielleicht mit diesen Worten, dass ich sage, Herr Jesus, hilf du mir. Ich will mit dir leben. Ich bin dir bisher mein Leben schuldig geblieben, aber das soll sich ändern. Ich will jetzt gerne mit dir zusammen durch meine Tage gehen. Und dann trägt der Hirte das Schaf nach Hause. Ich habe ein schönes Bild gefunden. Manche Hirten machen das wohl auch so aus unserer Neuzeit. Und dann ist große Freude, geradezu himmlische Freude, weil dieses Schaf, weil dieser Mensch gefunden wurde. Gerade so große Freude ist im Himmel über einen Menschen, der zu Gott umkehrt. Mehr als über 99 andere, die denken, ich bin schon recht, ich bin in meinen Augen doch gut. Freude, Gott freut sich, wenn wir heimkehren, weil er uns nämlich lieb hat. Deshalb will er uns gerne bei sich haben. Deshalb will er gern, dass wir uns von ihm lieb haben lassen. Du hast mir gerade noch gefehlt. In meiner großen Schar habe ich dich, gerade dich, vermisst. Du hast mir gerade noch gefehlt. Wie gut, dass ich dich sah und dass du bei mir sicher bist. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, danke, dass jeder Einzelne von uns dir so wichtig ist, dass du so sehr uns lieb hast, dass du unbedingt mit uns zusammen durch unsere Tage gehen willst. Danke, dass du suchst und du weißt, wer wir sind. Lass deine Worte in unseren Herzen bleiben, damit wir auch Menschen werden, die mit dir gehen, die nicht ohne dich weitergehen. Wir bitten dich um deinen Segen. Und wir danken, dass du auch hörst, wenn wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt lade ich Sie ein, dass wir das Lied Nummer 45 singen, Du bist der Weg.
Jetzt sind wir schon am Ende unseres Familiengottesdienstes angelangt und ich möchte mich bedanken, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind, dass Sie da waren. Danke auch für alle, die den Gottesdienst bereichert und unterstützt haben. Genau, und dann habe ich noch ein paar Ankündigungen. Zum einen dürfen Sie dann am Ausgang gerne diese Postkarten mit Psalm 23 mitnehmen. Da stehen Mamas, die die austeilen. Ebenso finden Sie da Einladungen oder Handzettel zum Gottesdienst jeden Sonntag findet hier Gottesdienst um 9.45 Uhr statt, parallel dazu Kindergottesdienst, und die Termine sind auf dem Handzettel drauf. Genau, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen, gesegneten Sonntag. Genießen Sie die Sonne und dann bis die meisten sehen wir, sehe ich morgen. Und Schwester Magdalene wird noch den Segen sprechen.
Ja, dann bitten wir noch um den Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.